Der zweite Teil des Vortrags, der vieles von dem ersten aufgreifen kann, beschäftigt sich mit Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Vielleicht dazu ganz kurz ein Ergebnis aus einer Studie, die auch wieder eine Welt berührt, an die Sie, als Sie hier eingetreten sind, vielleicht noch gar nicht gedacht haben und die Sie jetzt auch ein bisschen überraschen wird. Aber eine Studie, die Ihnen zeigt, was Widerstandsfähigkeit eigentlich bedeutet. Der Begriff Resilienz, aus dem Lateinischen abprallen, der Begriff der Resilienz beschreibt, mal zunächst diese Definition, dass es Menschen in Belastungssituationen, in schweren Belastungssituationen gelingen kann, sich von den negativen Einflüssen einer Belastungssituation zu befreien, beziehungsweise sich überhaupt vor diesen negativen Einflüssen zu schützen. Die Resilienzforschung ist vor allen Dingen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie groß geworden, als nämlich große Entwicklungspsychologen, Psychiater, Emmy Werner, Anna-Marie Dürsen, Michael Rutter in England, folgendes Phänomen beschrieben haben. Sie sagten, wir beobachten junge Erwachsene, die als Kinder bzw. Jugendliche mit schweren Belastungen konfrontiert gewesen waren, also beispielsweise mit Vernachlässigung im Elternhaus, vielleicht sogar auch mit Gewalt in der Familie, wenn nicht sogar auch sexueller Gewalt in der Familie, beziehungsweise Kinder und Jugendliche, die den Krieg erlebt haben, sei es den Zweiten Weltkrieg oder sei es Kriege an anderen Orten in der Welt, und zwar unmittelbar auch von diesen Kriegserlebnissen berührt waren, bei denen aber dann im jungen Erwachsenenalter keine Hinweise auf psychische Störungen erkennbar waren. Und andere, die das Gleiche erlebt haben, gingen aus dieser Situation oder gingen aus diesen Situationen mit schweren psychischen Beeinträchtigungen bzw. Störungen hervor. Sofort kommt die Frage auf, wie können wir das erklären, wenn die Menschen der einen Gruppe keine Störungen entwickeln und die Menschen der anderen Gruppe Störungen entwickeln, obwohl beide Gruppen Identisches erlebt haben? Das war die Ausgangsfrage. Ein großer Medizinsoziologe, Aaron Antonowski in Jerusalem, hat ebenfalls beobachtet, Frauen, die mit schweren psychosomatischen Störungen zu ihnen in die Praxis kamen, andere Frauen, bei denen das überhaupt nicht der Fall war, obwohl beide Gruppen das Gleiche erlebt haben, nämlich Konzentrations- oder Vernichtungslagerhaft. Auch da die Frage, wie gelingt es, dass der einen Gruppe keine Störung zu entwickeln und woher kommt es, dass die andere Gruppe, die eben mit vergleichbaren Belastungen oder Traumata konfrontiert war, Störungen entwickelt hat. Und als drittes eine eigene Studie, die wir durchgeführt haben, zu den Spätfolgen des Holocaust, in denen wir die unterschiedlichsten Länder besucht haben, um dort Überlebende von Konzentrations- oder Vernichtungslagern ausführlich zu befragen, wo wir in allen Stichproben, also Stichproben aller Länder, Untersuchungsgruppen aller Länder, die wir untersucht haben oder bereist haben, immer wieder eine Teilgruppe fanden von Überlebenden des Holocaust, ungefähr ein Drittel jeweils der Stichprobe, die uns sagten, wir haben den Eindruck, bis in das hohe Lebensalter hinein weitgehend vor psychischen Störungen verschont zu bleiben. Und vor allen Dingen sehen wir bei uns den Mut, etwas für nachfolgende Generationen zu tun, also in die Schulen zu gehen, um Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, sich für die Demokratie einzusetzen. Auch da hat uns natürlich die Frage interessiert, woher kommt das? Und da gibt es die Widerstandsfähigkeitsforschung beziehungsweise die Kohärenzgefühlforschung. Und ich will Ihnen zunächst mal ein zentrales, in einer ganz einfachen Sprache, ein ganz zentrales Element dieser Forschungsergebnisse vorstellen, dass Sie vielleicht in sich selbst, bei sich selbst, bei Ihrem Partner bzw. Partnerin wiedererkennen und von dem Sie sagen können, das stimmt. Menschen, die mit Belastungen besser umgehen können, beziehungsweise die in Belastungssituationen weitgehend störungsfrei bleiben, haben eine ganz große Fähigkeit entwickelt in ihrer Lebenszeit, nämlich seelische, geistige, körperliche, soziale Kräfte beziehungsweise Ressourcen aufzubauen, die ihnen helfen, in einer Belastungssituation standzuhalten. Vor allen Dingen sind es Menschen, denen es gelungen ist, sich an etwas zu binden. An andere Menschen, also liebesfähig zu sein, freundschaftsfähig zu sein. An bestimmte Tätigkeiten, die sie gerne ausführen bzw. gerne ausgeführt haben. Ideen, geistige Ideen, beispielsweise auch den Glauben. An bestimmte Naturausschnitte, bei denen sie sagen, wenn ich dort bin, fühle ich mich zu Hause. Meine Damen und Herren, das ist ein ganz bedeutsamer Punkt, dass wir gelernt haben bzw. lernen, uns an etwas zu binden, uns als zugehörig zu empfinden. Ich sage es noch einmal, in der Liebe, in Freundschaften, in den Tätigkeiten, die ich ausführe, in den Ideen, die ich denke, in meinem Glauben, in der Zugehörigkeit zur Natur. Das ist eine eminent bedeutsame Ressource, nennt man das. Also das heißt sozusagen eine Kraft, eine Stärke, ein Potenzial, mit dem ich in die Auseinandersetzung mit Belastungssituationen eintrete. Wenn ich diese Ressourcen habe, dann gelingt es mir in Belastungssituationen schon deutlich besser, bestimmte negative Konsequenzen solcher Belastungssituationen abzuwehren, kurzfristig, mittelfristig bzw. langfristig abzuwehren. Darf ich Ihnen ein Beispiel aus einer ganz anderen Welt nennen? Aus der Welt des Johann Sebastian Bach, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe, auch mal ein Buch über den geschrieben, Die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach. Mich hat unglaublich beeindruckt, dass dieser Komponist wunderbare 9 Lebensjahre hatte. Er konnte sich an den Glauben binden, er konnte sich an Musikinstrumente binden. Der Vater von ihm war ja in Eisenach Stadtpfeifer, also Leiter einer ganz kleinen Stadtkapelle, die immer bei den Bachs zu Hause geprobt haben. Er hat sich mit seinen 3 Geschwistern so gut verstanden, hat sich mit seinen Eltern so gut verstanden. War ein gläubiger Mensch und muss ein heiterer Mensch gewesen sein. Johann Sebastian Bach ist 9 Jahre alt, als seine Mutter stirbt, und 9,5, als sein Vater stirbt. Innerhalb von wenigen Monaten ist der Johann Sebastian Bach vollweise. Und wenn Sie dann seine weitere Entwicklung verfolgen, beobachten Sie, dass es ihm gelungen ist, sein Leben relativ schnell in die Hand zu nehmen, sein Leben relativ schnell selbst zu gestalten. Er wurde unterstützt von seinem ältesten Bruder, der ihn bei sich aufgenommen hat. Mit 15 entscheidet er sich, 333 Kilometer nördlich zu gehen nach Lüneburg, um dort nachzusuchen, um ein Stipendium. Macht mit 17,5 seine Matura und dann beginnt ja allmählich sein Aufstieg als Organist bzw. als Kantor. Das ist ein klassisches Beispiel für Resilienz. Johann Sebastian Bach hatte die Möglichkeit, Ressourcen aufzubauen, sich zu binden, an verschiedenste Aspekte des Lebens zu binden. Und dieses Gefühl der Zugehörigkeit bzw. des Verbunden oder Gebundenseins war eine ganz zentrale Ressource für die Auseinandersetzung mit einer derartigen traumatischen Situation innerhalb von wenigen Monaten als kleiner Junge beide Elternteile zu verlieren. Und die ganze Familie Bach hat sich dann sozusagen verstreut über weite Entfernungen. Mit 35 verliert er seine hochgeliebte Frau. Er zieht sich monatelang ganz in sich zurück. Und jetzt wird sozusagen eine Fähigkeit sichtbar, nämlich eine Resilienzfähigkeit der Art, dass er anfängt, in der Komposition seiner verstorbenen Frau ein Grabmal, ein musikalisches Grabmal zu schaffen. Man nennt das auch Tombeau oder Epitaph. Einige von Ihnen werden dieses Stück kennen, eines der bedeutsamsten in der Musikgeschichte, nämlich die Chaconne für Violine Solo. Diese Chaconne, das ist ein Musikstück, das unglaublich komplex ist und ganz viele Choralmotive aus der Adventszeit und der Karzeit enthält. Und diese Chaconne wird im Grunde genommen so als ein musikalisches Vermächtnis von Johann Sebastian Bach an seine Frau interpretiert, das war für ihn wieder eine Form der Widerstandsfähigkeit, nämlich Ressourcen, die er in früheren Lebensjahren entwickelt, ausgebildet hat, diese Ressourcen nun in der aktuellen Situation einzusetzen, wobei diese Ressourcen dieses Gebundensein, in diesem Falle an die göttliche Ordnung, dieses Gebundensein an seine Frau, obwohl sie nicht mehr lebt, aber jetzt lebt sie durch ihn hindurch, und dann schließlich drittens dieses Gebundensein an die Musik einzusetzen, um mit dieser belastenden Situation fertig zu werden. Was ich Ihnen damit sagen will, ist Folgendes. Es ist so bedeutsam, dass wir Situationen nicht nur von ihrem belastenden Charakter her versuchen zu begreifen, sondern dass wir in diesen Situationen immer auch wieder die Frage stellen, an was bin ich gebunden, an wen bin ich gebunden, wo liegen meine Ressourcen, wo habe ich vielleicht in früheren Lebensjahren Ressourcen aufgebaut und inwiefern bin ich heute in der Lage, diese Ressourcen einzusetzen, welche Menschen, mit denen ich im Austausch stehe, tun mir gut, in der professionellen Arbeit genauso wie im Bereich des Freundschaftlichen, des Partnerschaftlichen, des Ehrenamtlichen. Welche Menschen tun mir gut, wenn es darum geht, diese Ressourcen auch wieder in mir zu wecken? Und vor allen Dingen, in welcher Weise, in welchem Maße habe ich in meinem Alltag Möglichkeit, auch diese Ressourcen umzusetzen? Meine Damen und Herren, das sind für mich so eminent bedeutsame Ergebnisse der Resilienzforschung, zu denen wir in Teilen ja durch unsere Arbeit in Heidelberg auch beitragen konnte, dass ich ein ganz großes Ziel gesehen habe, Ihnen diese im Vortrag darzulegen. Wobei, wenn ich das noch sagen darf, wir bei Menschen, die mit einer Belastungssituation konfrontiert werden, jetzt beispielsweise mit einer schweren Erkrankung oder beispielsweise mit der Diagnose, dass sie sterben müssen oder mit der Aussage, du hast dein Liebstes verloren, oder du wirst es verlieren, weil es selbst so schwer erkrankt ist. Wenn wir uns Menschen in dieser Belastungssituation anschauen, das ist ein wichtiger Punkt, wissen wir vielfach nicht, wie sie durch diese Situation hindurchgehen werden. Das hatte ich ja zu Beginn meines Vortrags gesagt. Es gibt Menschen, die denken, das werde ich bewältigen können. Ich habe auch im Beruf viele Anforderungen bewältigt und sie merken, dass sie beispielsweise mit dem Verlust eines nahestehenden Menschen nur ganz schlecht zurechtkommen und möglicherweise in der Auseinandersetzung mit dem Verlust irgendwann sogar zusammenbrechen. Sie haben sozusagen eine Vulnerabilität, eine emotionale und soziale Vulnerabilität und Verletzlichkeit, die Sie vielleicht in dieser Weise vorher gar nicht erkannt haben. Sie sind vielleicht in einem Maße an den verlorenen Partner, an die verlorene Ehepartnerin gebunden, dass Sie gar nicht wissen, dass dieser Verlust Sie vielleicht sogar in die Knie zwingt. Diese Verletzlichkeit besonders hier nochmal festzumachen, auch die Tatsache, dass es möglicherweise auch ein Fehlen von schützenden Faktoren gibt, ist mir deswegen so wichtig, weil ich glaube, der Mensch sollte wirklich Woche für Woche oder Monat für Monat, aber zumindest mal Jahr für Jahr darüber nachdenken, gibt es möglicherweise in einer Situation Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass du in einer neuen Belastungssituation nicht so gut geschützt bist. Und da wurde ja eingangs in der Begrüßung schon gesagt, eine barrierehaltige Wohnung, die Teilhabe im Wohnumfeld erschwert, kann ein solcher Faktor sein, der dazu beiträgt, dass wir weniger geschützt sind. Das heißt, dass wir dann vielleicht in der Situation einer zunehmenden Behinderung oder Beeinträchtigung noch verletzlicher werden. Oder wenn ich mich nur auf einen Partner konzentriere, als Angehöriger oder als jene Person, die mit Beeinträchtigungen konfrontiert ist, aber zu wenig im Auge habe, dass es gut ist, wenigstens einige wirklich gute, enge Freunde zu haben, werde ich vielleicht oder baue ich sozusagen einen Faktor auf, der dazu beiträgt, dass ich im Falle des Verlustes des geliebten Menschen in deutlich höherem Maße empfänglich für Verletzlichkeit bin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass wir auch im Gespräch miteinander, dafür ist ja so ein Verband geradezu ideal, dass wir auch im Gespräch miteinander darüber nachdenken, sag mal, was ist eigentlich ein Schutz für mögliche künftige Herausforderungen, beziehungsweise was kann die Auseinandersetzung mit einer aktuellen Situation fördern, beziehungsweise können wir uns schon heute gegenseitig versprechen, dass wir füreinander da sind, wenn einer von uns beiden mit einem schweren Verlust konfrontiert ist. Das wäre so eine Strategie, die uns die Resilienzforschung, die Widerstandsfähigkeitsforschung zeigt, damit wir in der Auseinandersetzung mit einer Belastungssituation nicht von einer Verletzlichkeit getroffen werden, mit der wir vorher gar nicht gerechnet haben und die uns dann möglicherweise in der Belastungssituation besondere Probleme bereitet. Genauso können wir natürlich sagen, erleben wir Menschen, die in eine Belastungssituation eintreten, bei der die Angehörigen sagen würden, wir glauben nicht, dass der Fritz oder die Maria da durchkommen wird. Diese psychischen Kräfte hat der oder die doch gar nicht. Und sie merken, wie allmählich in der Auseinandersetzung mit dieser belastenden Situation eine Widerstandsfähigkeit sichtbar wird, eine Resilienz sichtbar wird, die dazu beiträgt, dass diese betreffende Person, Fritz bzw. Maria, in der Situation reift. Wir gehen nicht sozusagen mit einem psychologischen Instrumentarium, mit psychologischen Merkmalen eine Belastungssituation hinein und bekommen die gar nicht mit, sondern wir müssen durch eine Belastungssituation schreiten und merken, wie in dem Durchschreiten dieser Situation allmählich bestimmte Ressourcen uns wieder zuwachsen, die früher wichtig gewesen sind und die uns nun helfen, besser mit diesen Belastungen umzugehen. Das ist eine der ganz wichtigen Erkenntnisse der Resilienzforschung, die wir beispielsweise in Gesprächen, in Beratungen bei Menschen, die einen anderen Menschen verloren haben, beziehungsweise die mit schweren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen konfrontiert sind, immer und immer wieder stark machen.